DW Menschen und Märkte.
Die Bankenunion kommt nicht voran. Woran liegt's? Geheimtipp oder besser doch nicht, russische Aktien. Und die Braunkohle boomt und lässt die Energiewende wie eine Rolle rückwärts aussehen. Das sind die Themen an unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Zu den Projekten, die die Europäische Union anschieben wollte, um bei einer Finanzkrise nicht noch einmal so kalt erwischt zu werden wie vor einigen Jahren, dazu gehört die Bankenunion. Die soll es im Krisenfall erleichtern, Pleitebanken in eine kontrollierte Insolvenz zu verabschieden, ohne gleich eine Kapitalmarktkernschmelze zu riskieren. Inzwischen wollen alle Beteiligten die Union. Eigentlich, aber einigen können sie sich nicht. Die Kritiker des Projektes bekritteln schon jetzt, es käme zu spät, sei zu klein geplant und könne nicht genug Wirkung zeigen. Zhang Danhong erklärt, was es mit dieser Bankenunion auf sich hat und woran es immer noch hakt.
Die Geschichte der Bankenunion ist schnell erzählt. Sie besteht aus drei Säulen. Erstens Bankenaufsicht. Die Europäische Zentralbank soll im November dieses Jahres damit starten. Die zweite Säule Bankenabwicklung folgt 2 Jahre später. Über jede der beiden Säulen wird noch gestritten. Ganz unvereinbar scheinen die Positionen bei der dritten Säule Einlagensicherung zu sein, weshalb sie vorerst ausgeklammert wird. Zwei Konfliktlinien laufen entlang der Diskussion über die Bankenunion, die den Euro sicherer machen soll. Den einen Konflikt fechten die Euro-Länder und die europäischen Institutionen aus. So wollte die EU-Kommission der EZB die Aufsicht über alle Banken übertragen, während die Regierungen der Eurozone darauf drängten, dass die EZB nur die größten Banken überwachen und die nationale Aufsicht weiterhin eine wichtige Rolle spielen sollte. Einige nationale Aufsichtsbehörden haben bisher alles getan, die vielen Leichen im Keller mancher Banken zu vertuschen. Aus gutem Grund, meint Martin Hellwig, Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern.
Gerade schwache Banken sind ganz wunderbar. Die Mitgliedsregierungen haben begriffen, dass, wenn ihre Banken schwach sind, sie auf diese Weise einen indirekten Zugang zur Notenpresse bekommen.
Wir erinnern uns. Zwischen Dezember 2011 und Februar 2012 vergab die EZB 1 Billion Euro Kredite zu einem sehr niedrigen Zins.
Viele schwache Banken leihen sich dieses Geld bei der EZB und verleihen es an ihren eigenen Staat,
sagt Hellwig. Seiner Meinung nach sei die Bankenunion deshalb ein Versuch, die Souveränität der EU-Staaten bei der Bankenaufsicht zu lockern oder gar aufzuheben. Wenn die EZB feststellt, dass manche Leichen im Keller bereits zum Himmel stinken und die entsprechenden Banken geschlossen werden müssen, tritt der Abwicklungsmechanismus in Aktion. Auch hier streitet sich die EU-Kommission mit den Staaten. Während die Kommission das letzte Wort haben will, beharren die Regierungen darauf, ein Wörtchen mitzureden. Der Kompromiss sieht dann so aus, dass alle irgendwie mitentscheiden und sich der Prozess in die Länge ziehen wird. Die zweite Konfliktlinie verläuft zwischen den Gläubiger- und den Schuldnerländern.
Die stabilitätsorientierten Länder mauern natürlich und die verschuldeten Länder wollen rasch in diese Bankenunion, weil es eine Haftungsgemeinschaft ist,
sagt Wirtschaftswissenschaftler Joachim Stabatti. Tatsächlich hat Deutschland im Juni 2012 nur zähneknirschend dem Projekt Bankenunion zugestimmt und fordert seitdem immer wieder Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Die Bundesregierung befürchtet, dass deutsche und europäische Steuerzahler letztendlich für die Schulden maroder Banken haften, womit verschuldete Länder weniger Probleme haben. Sie hätten die Bankenschulden am liebsten gleich der Gemeinschaft aufgebürdet. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die vom Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble durchgesetzte Haftungskaskade, nach der zuerst Aktionäre und Sparer, erst zum Schluss die Steuerzahler haften, droht wieder zu kippen. Doch auch im Schäuble-Modell ist der Steuerzahler nicht wirklich geschützt. Dafür ist die Summe des Abwicklungsfonds zu gering. Laut dem jetzigen Stand zahlen Banken 55 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 in den Fonds ein.
Das ist lächerlich,
lautet der Kommentar vom Bankenexperten Martin Helbig. Zum Vergleich: Bisher hat Europa 1.600 Milliarden Euro für die Bankenrettung aufgebracht. So wurde die Gründung einer Bankenunion auf die Tagesordnung gesetzt, um den Teufelskreis von Bankenkrise und Schuldenkrise zu durchbrechen. Dass sie das nicht schaffen wird, davon ist Joachim Stabatti überzeugt.
Es werden die Risiken vergemeinschaftet. Und damit werden Staats- und Bankschulden sozusagen in einen Topf geworfen. Und wir haben eine große Haftungsgemeinschaft.
Banken, die zu groß zum Scheitern sind, können in Zukunft nicht nur darauf setzen, dass sie vom eigenen Staat gerettet werden, sondern dass auch die europäischen Steuerzahler mithaften. Das ist ein Anreiz für Banken, große Risiken einzugehen. Bei aller Geschäftstüchtigkeit europäischer Politiker in Sachen Bankenunion bleibt die wichtigste Frage noch unbeantwortet. Wer trägt die Kosten für die Lösung der jetzigen Bankenkrise, wenn die Bankenunion erst für zukünftige in Frage kommt? Insgesamt werden in der Eurozone faule Kredite von 1 Billion Euro vermutet.
Ein Beitrag von Zhang Danhong. Die Krim-Krise soll uns auch heute beschäftigen. Aber dabei geht es einmal nicht um Sanktionen und Boykotte. Im Gegenteil, es geht um die Frage, ob man nicht vielleicht in russische Wertpapiere investieren soll. Immerhin ist Russland ein rohstoffreiches Land. Riesige Gas- und Ölkonzerne sind dort zu Hause. Zum Teil werden deren Aktien an der Börse in Moskau gehandelt, in Rubel und Dollar. Im Vergleich zu den DAX-Aktien sind sie billig. Lohnt der Einstieg? Können Anleger diese Titel überhaupt einfach so kaufen? Oder ist der russische Markt vielleicht zu riskant? Alexander Schmidt hat das die Profis der Frankfurter Börse gefragt.
Wenn Aktienhändler Carsten Sommerfeld an Russland denkt,
dann fällt mir vor allen Dingen Rostelekom, Lukoil und auch Gazprom ein.
Alle drei Aktien haben auf den Konflikt um die Krim reagiert. Rostelekom etwa, die Titel sind von 12 Euro zu Beginn des Monats auf zeitweise unter 10 Euro gefallen. Das Unternehmen ist einer der führenden Telefon- und Internetanbieter Russlands, besitzt das größte Glasfaserkabelnetz des Landes und wird seit Anfang der 90er Jahre an der Börse gehandelt. Vergleichsweise moderat die Verluste bei der Aktie von Lukoil. Seit Anfang März ging es von 39 auf zeitweise 36 Euro bergab. Der Kurs hat sich inzwischen wieder erholt. Lukoil ist der größte russische Mineralölkonzern, hat gigantische Ölreserven und gehört interessanterweise seinen Managern. Abwärts ging es auch mit den Titeln von Gazprom, von 6 Euro Anfang März auf zeitweise 4,5 Euro. Das größte Erdgasförderunternehmen der Welt ist mit 450.000 Beschäftigten der größte Arbeitgeber Russlands. Erdöl, Erdgas, Braunkohle, Eisenerz, die Rohstoffe sind der Wachstumsmotor der russischen Wirtschaft. Für Anleger und Investoren interessant, aber nicht einfach und vor allem riskant, sagt Carsten Pszeski, Chefvolkswirt der ING Bank.
Man kann die Aktien meistens gar nicht selber kaufen, man muss das über Zertifikate machen. Das ist unheimlich schwierig und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, Russland ist einfach wirklich noch ein Schwellenland. Da muss man sagen, dass der russische Finanzmarkt im Augenblick sicherlich nur etwas für Risikoliebhaber ist.
Ausländer können also nur über spezielle Zertifikate an der Kursentwicklung russischer Aktien teilhaben. Was nicht weniger riskant ist, sagt Joachim Schallmeier, Aktienstratege der Deka Bank.
Die Aktien dort werden mit einem sehr hohen Discount, mit einem sehr hohen Abschlag gehandelt. Das heißt, es steckt auch schon viel von dieser Unsicherheit eben momentan in den Aktienkursen drin. Und von daher kann man natürlich durchaus die Überlegung anstellen, entwickelt sich da eine interessante Perspektive.
Er spielt damit auf die niedrige Bewertung russischer Aktien an. Deutsche oder amerikanische werden mehr als doppelt so hoch gehandelt, weil es weniger Risiken für die Investoren gibt.
Die Spielregeln sind vielleicht nicht ganz so klar wie in anderen Märkten. Das heißt, Steuern könnten erhöht werden, dann fehlt mir ein Großteil meiner Gewinne, ohne dass ich es so planen kann. Es könnten bestimmte Erlasse zum Beispiel in Kraft treten, die so nicht absehbar sind. Bestimmte Änderungen an der Aktionärsstruktur könnten vonstatten gehen.
Im Klartext herrscht dort eine gewisse Willkür, gelenkt vom Staat. Carsten Pszeski fragt sich deshalb,
was hat denn das für Folgen für die Unternehmen? Werden wir also noch mehr Staatsunternehmen bekommen? Können dann Privatunternehmen vielleicht auch einfach mal nationalisiert werden in der Zukunft? Also ich denke, für einen ausländischen, für einen europäischen Investor ist Russland im Augenblick ein Land von sehr viel Unsicherheit.
Auch wegen der Landeswährung, dem Rubel, der in den vergangenen Monaten schwer unter Druck geraten ist. Wer dennoch in russische Unternehmen investieren will, sollte das nicht direkt tun, sagt Aktienstratege Joachim Schallmeier. Er rät in diesem Fall eher zu Aktienfonds.
Genau. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Diese wertvollen Informationen hat mein Kollege Alexander Schmidt an der Frankfurter Börse gesammelt. Die deutsche Energiewende kommt einfach nicht voran. Ihr Ziel ist ja, die fossilen Energieträger wie Öl und Kohle aus dem Markt zu drängen und den Strom aus grünen Quellen zu gewinnen. Sonne, Wind, Wasser. Aber diese Wende kommt nicht nur nicht voran, sie scheint eher in die Vergangenheit zu weisen. Zurzeit fördern und verstromen wir so viel Braunkohle wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Braunkohle boomt und die Steinkohle ist auch noch nicht tot. Woran liegt das und was bedeutet das für die nächsten Jahre? Klaus Deuse zu den Hintergründen.
Der Anteil der Braunkohle an der Energieerzeugung liegt derzeit bei knapp 26%. Für Manuel Frondl, den Leiter des Bereichs Umwelt und Ressourcen beim Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, RWI, kommt diese Entwicklung nach dem Ausstieg aus der Kernenergie jedoch keineswegs überraschend.
Wir können nicht aus der Atomenergie aussteigen, eine sichere und kostengünstige Stromversorgung verlangen und auch noch auf die Braunkohle verzichten. Da Braunkohle sehr kostengünstig in sehr vielfältiger Weise in Deutschland verfügbar ist, sollten wir auf diese Möglichkeit nicht auch noch verzichten.
Der Anteil der aus Kohle erzeugten Elektrizität ist auch darauf zurückzuführen, dass diese Kraftwerke in großen Teilen die sogenannte Grundlast ersetzen, die früher die Atomkraftwerke geliefert haben. In der Theorie ergeben sich daraus Kostenvorteile für Energieunternehmen. Wenn ein Tagebau erst einmal erschlossen ist, fallen nur noch geringe Produktionskosten an, etwa für den Betrieb der Großraumbagger und Strom für die Förderbänder. Doch in der Praxis schreibt der Energiekonzern RWE Verluste, weil er mit Kohlekraftwerken kein Geld verdient. An den Strombörsen ist der Preis für Kohlestrom im Keller. Weil sich daran in absehbarer Zeit nichts ändern wird, sinkt der Wert der Kohlekraftwerke. Der Konzern musste Milliarden abschreiben. Einige Kohlekraftwerke hat RWE wegen mangelnder Rentabilität bereits stillgelegt, weitere sollen in diesem Jahr folgen. Beim umweltfreundlicheren Gas sieht es aus Unternehmenssicht noch schlechter aus, sagt RWE-Experte Frondl.
Man muss einfach sehen, dass die Brennstoffkosten von Gas sehr, sehr hoch sind. Gaskraftwerke lohnen sich nur dann, wenn gerade die Nachfrage nach Strom hoch ist und dementsprechend auch der Strompreis relativ hoch ist. Zu anderen Zeiten, also wenn die Nachfrage niedrig ist und die Preise niedrig sind, wird kein Gaskraftwerkbetreiber seine Gaskraftwerke anschmeißen, weil er dann einfach Verluste einfährt.
In den angrenzenden Niederlanden basiert die Stromproduktion gut zur Hälfte auf Gas. Aufgrund des niedrigeren Preises bevorzugen aber viele Niederländer den billigeren Kohlestrom aus Deutschland mit dem Ergebnis, dass im vergangenen Jahr jede Menge deutscher Strom in die Niederlande floss. Umweltverbände nehmen ebenso wie die Grünen Anstoß an der steigenden Braunkohleverstromung und dem damit verbundenen Anstieg von CO2-Emissionen. Manuel Frondl vom RWI merkt dazu an,
Gott sei Dank ist natürlich in der heutigen Zeit ein Klimaschutzinstrument vorhanden namens Emissionshandel. Und der sorgt dafür, dass die CO2-Emissionen in Europa gedeckelt sind. Das heißt, wenn wir aufgrund des Atomausstiegs in Deutschland mehr Braunkohle verstromen, dann entstehen zwar im deutschen Stromerzeugungssektor mehr CO2-Emissionen, mehr Kohlendioxid-Emissionen, aber insgesamt in Europa nicht, weil an anderer Stelle in Europa entsprechend eingespart wird.
Das deutsche Ziel jedoch, den Ausstoß von Klimagasen bis 2020 gegenüber 1990 um 40% zu senken, erscheint inzwischen Energieexperten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, kaum noch erreichbar. Schließlich kommt neben der Braunkohle auch wieder mehr Steinkohle in den Kraftwerken zum Einsatz. So kletterte der Steinkohleanteil an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr wieder auf fast 20%. Und daran durfte sich nach Einschätzung von Manuel Frondl kaum etwas ändern.
Auf Steinkohlekraftwerke können wir auch nicht verzichten. Wir haben zwar aktuell einen Anteil von 25% bei den erneuerbaren Energien, beim Bruttostromverbrauch, aber wir sind eben noch weit weg von den 100%. Selbst wenn wir unsere erneuerbaren Energienanlagen noch sehr viel stärker ausbauen und immer mehr da rein investieren, ist es aufgrund der Volatilität der Stromeinspeisung, aufgrund eben der Unsicherheiten bei der Windeinspeisung und aufgrund der Unsicherheiten bei der Sonneneinstrahlung so, dass wir nach wie vor auf konventionelle Kraftwerke lange Zeit angewiesen sind. Und dazu gehören auch Steinkohlekraftwerke, solange der Steinkohlenpreis am Weltmarkt noch relativ niedrig ist.
Auch wenn die letzten Zechen in Deutschland bald stillgelegt werden, führt an der Steinkohle bei der Stromerzeugung kein Weg vorbei. Gedeckt wird dieser Bedarf durch weiter steigende Mengen an Importkohle, etwa auch aus Australien. Dass sich die Energiewende langfristig nicht ohne einen hohen Kohlesockel realisieren lassen wird, das war Experten bewusst. Diesen Tatbestand scheint die Politik für die öffentliche Wahrnehmung allerdings nicht ausreichend vermittelt zu haben.
Das war ein Beitrag von Klaus Deuse und damit endet unser heutiger Podcast. Für Ihr Interesse bedanken sich Gerd Georgi in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.